Suppi, ja, manchmal machen wir eine Fürbitte-Runde und in der Zeit schneidet dann das Mikro rum. Die ist heute im offenen Mikro gewesen. Suppi, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich richtig. Wo wir morgen im Gebet oben waren, da war hier unten schon Gequatsche und Geschnadere und das ist einfach irgendwie gut, wenn so Leben da ist und Gott ist lebendig. Und er spricht heute durch sein lebendiges Wort, der ganze Gottesdienst schon über. Und ich tue mir auch mal schwer, dann jetzt kommen wir mal zur Predigt, zum Wort Gottes. Das ist auch so ein Weltbild und jetzt sind wir schon gleich im Thema drin, wo wir oft festhalten, dass das Wort Gottes dann aus der Bibel rauskommt und der Pastor vorne, was wir hier gar keinen haben, sondern der Prediger dann am Sonntagmorgen dann das Wort Gottes verkündigt. Und ja, und trotzdem spricht er die ganze Zeit über. Und deswegen danke ich dir, Vater, für jedes Wort, das heute Morgen schon da war. Für jeden Eindruck während der Stille, Herr. Für die Lieder. Mich bewegt es immer noch, wie du warst vor aller Zeit. Und wie du sein wirst bis in alle Ewigkeit. Heilig bist du, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort heilig ist. Dass es abgesondert ist, auch heute Morgen, um Frucht zu bringen in unsere Herzen. Und boah, Heiliger Geist, danke, dass deine Gegenwart gerade auch echt spürbar hier ist. Und ich danke dir für das Momentum deines Redens. Die ganze Zeit schon über. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort lebendig ist und frisch. Dass es aber auch schneidet, Herr. Dass uns Dinge klar werden, abgetrennt werden, neue Sichtweisen, die du hast, uns aufs Herz kommen, Vater. Und ich danke dir auch für eine Frische, es aufzunehmen, Herr. Und ich danke dir für eine Lebendigkeit, es zu verkündigen durch deinen Geist. Amen. Ja, ich hole euch ein bisschen ab zu letzten Sonntag. Letzten Sonntag aufs Herz bekommen, über ein Thema zu sprechen. Und ich gebe es zu, das war schon ziemlich kompakt und viel Infos drin. Und ich möchte heute ganz praktisch an dem Thema ein bisschen weitermachen und hole uns deswegen ab mit einer kurzen Wiederholung zu dem, was letzten Sonntag mir so wichtig war. Wir hatten unsere Liebe und Einander-Serie unterbrochen und ich habe uns es zugemutet über das Thema unser persönliches Weltbild. Augen auf, unser persönliches Weltbild mit uns mal zu beackern. Was ist denn überhaupt ein Weltbild? Hört man oft so, ja, dem sei Weltbild ist schon ein bisschen verschoben. Wir haben es auch gehabt, das Weltbild von einem russischen Reich bei einem Wladimir Putin ist ein anderes, wie wir das vielleicht haben in der westlichen Welt. Und dann nimmt es Dimensionen an, wenn Weltbilder aufeinandertreffen, die in Kriege ausarten. Ganz so schlimm ist es unter uns manchmal nicht, aber auch im Kleinen kann es zu Kriege gehen, wenn Weltbilder aufeinandertreffen. Und ein Weltbild ist ganz einfach gesagt, die Art und die Prägung, wie du die Welt um dich herum siehst. Und da gehört alles mit dazu. Die gesellschaftlichen Themen, politische Themen, Beziehungsthemen, auch theologische Themen gehören mit dazu. Die Art, wie ich geprägt wurde über viele Jahre hinweg, wie ich die Welt um mich herum wahrnehme, wie ich sie sehe, wenn wir sie betrachten, wie schaue ich die Welt an? Und manchmal würde mich interessieren, wie so ein kleines Kind die Welt sieht, oder? Was wieder reinschlüpfen in so ein kindliches Weltbild. Und dann zu sehen, so bin ich jetzt auch schon über 50, was ist denn so geworden? Und ein Weltbild entsteht ja nicht nur von jetzt auf nachher, sondern das ist eine lange Prägung. Und letzten Sonntag haben wir uns so ein bisschen Spaß gemacht daraus. Wenn man in die Bibel reinguckt und verschiedene Verse lesen, lesen wir die auch mit einer Prägung, mit einem Weltbild. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an den einen oder anderen Vers, der bei dem einen oder anderen ein ganz spezifisches Gefühl hochholt, ein Emoji darstellt, der vielleicht Smiley lacht, wenn die Frau in der Gemeinde zu schweigen hat und bei jemand anders der rot kochende Wutkopf dann entsteht. Wir lesen die Bibel mit unserem geprägten Weltbild. Und dann sind wir ein bisschen eingestiegen. Was hat uns denn geprägt? Wie ist denn das, wie ich die Welt wahrnehme und sehe, betrachte, entstanden? Und da haben wir uns intensiv auseinandergesetzt mit den Prägungen hier vorne. Ich habe es nur mal so ein bisschen als Überblick dabei. Und ich bin gerade echt dran, habe es am Freitag im Leitungsteam geteilt. Ich würde mir zu dem ein oder anderen Thema mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und unser Lebensseminar war ja schon mal so ein bisschen Einstieg, uns vielleicht eine Woche lang mal mit Lebensseminar mit meinem Leben zu beschäftigen. Und da kam das eine oder andere schon hoch in diesem Lebensseminar. Welche Rolle habe ich denn? Wir waren dabei auf dem Lebensseminar, nur dass ich schnell den Überblick habe. Ja, doch einige. Wir haben dort ein Rollenspiel gemacht, in dem Sinn, dass wir aus einer alten Rolle, aus einem alten Weltbild, vielleicht aus einer alten Prägung ganz bewusst herausgestiegen sind. Ich trete heraus aus der Rolle des Perfektionisten. und trete hinein in eine neue Liebesbeziehung mit Jesus. Das hat uns am Abend beschäftigt und das war ein Stück weit ein Ansatz, eine Prägung, ein Weltbild zu verlassen und was Neues anzunehmen. Aber ich spüre, in der Richtung haben wir vielleicht noch Potenzial, noch irgendwie ein bisschen mehr auf die Füße zu stellen. Aber muss als Herzschlag, weil ich empfinde es so wertvoll, zu gucken, was war denn meine Herkunftsfamilie? Wie hat man in der Herkunftsfamilie über Frauen und Männer geredet, über weltpolitische Themen? Welche Charakterstruktur hat mich denn geprägt? Ja, bin ich eher so der Initiative oder eher der dominante Mensch? Bis hin zu theologischen Themen. Und wir haben alle festgestellt, wir haben vor dieser offenen Tür schon andere kirchliche Erfahrungen gemacht, oder? Und die prallen hier alle aufeinander. Bewegungen haben uns geprägt. Landeskirche, katholisch, ich weiß noch, über Maria haben wir uns mal im Alpha-Kurs unterhalten. Lauter solche Dinge haben uns alle geprägt über Jahre. Bis hin zu sozialen Medien, was gesellschaftlich gerade alles auf uns reinprasselt. Alles hat uns geprägt wie die Münze da oben, dass wir heute die Welt so sehen, aus dem inneren Auge heraus, wie wir sie betrachten. Und das mal völlig ohne Wertung, gut oder schlecht. Es ist einfach so. Und sich dem zu stellen, dass wir eine Prägung haben, eine Sichtweise, ist mal ganz wichtig, vor allem wenn man in einer Gemeinde, in einer Gesellschaft unterwegs ist, wo man miteinander in Diskussion ist. Und da ist dann genau der Hase begraben, sagt man, glaube ich. Das ist nämlich, und das habe ich bei mir festgestellt, Erlebnisse gibt und Informationen, die mein Weltbild geprägt haben und dass ich dann auch in dem Bereich von Informationen und Erlebnisse gefährliche Tendenzen festgestellt habe. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass immer wenn mein Weltbild angegriffen wird oder ich es verteidigen will oder ich es rechtfertigen will von mir und anderen, dass wir dann beginnen, manche Infos zu blockieren, manche Infos vielleicht so zu verdrehen, dieser rot-grüne Pfeil. Manche Informationen, die gar nicht so wichtig sind, verstärkt man dann. Und andere Infos, die schwächelt man herunter, weil die mich ja gefährden könnten. Und manche Informationen, die guckt man schon gar nicht mehr an. Den Sender oder die Zeitung lese ich schon gar nicht mehr. Also so diese Tendenzen, die wir alle irgendwie in uns feststellen, wenn man mal ehrlich, und ich bin ehrlich zu mir bin, dass mein Weltbild, mein Inneres nicht zerbricht, sondern dass es doch das Richtige ist, oder? Und dann sind wir immer bei richtig und falsch und dann wird es schwierig, wenn man richtig und falsch macht. Und dann wird es auch schwierig, wenn man sagt, und meine Wahrnehmung steht ganz unter, ich sage bewusst, meine Wahrnehmung, ich zur Wahrheit erkläre und zwar zur absoluten. Und dann begegnen mir Sätze, die habe ich selber schon gepostet bekommen, Peter, aber so ist es. So ist es, hat mir jemand geschrieben. Und dann denke ich, okay, wenn das so ist, dann brauchen wir gar nicht mehr weiterreden miteinander, oder? Oder wenn ich einen Post in Facebook lese, das ist die Wahrheit. Oh, ich habe schon oft auch gesagt, das ist aber doch die Wahrheit. Und dann muss ich feststellen, ich sehe nur 90 Grad vom Unfall. Komme ich nachher noch drauf. Genau, und war dann auch mal dran, letzte Sonntag dieses heiße Eisen anzupacken. Das ganze Weltbildthema im Sinne von Corona und Impfung und doch nicht Impfung. Und habe mich geoutet auch in dem Sinn, dass, wenn es drauf ankommt, mein Weltbild aufrecht zu erhalten, und ich bin ein geimpfter Mensch, dass ich genau das mache, dass ich meine Informationen lese, die mir reinpassen. Und ich erlebe es aber auf der anderen Seite bei Menschen, die sich bewusst nicht impfen lassen, dass sie genau das gleiche Verhalten haben. Glaube ich zumindest, will niemand verurteilen. Aber darin liegt genau die Chance, wenn wir ehrlich zu uns selber sind und ehrlich sagen, ja, ich liebe es, wenn mein Weltbild das Richtige ist, wenn ich mich richtig entschieden habe. Aber da ist der Hund begraben im Sinne von, dann zoffen wir miteinander. Dann beginnt was, das ungut ist. Aber wenn wir ehrlich zueinander sind und auch dieses Wort eingestehen, war mir letzten Sonntag wichtig. Wenn wir Dinge eingestehen, dann bauen wir Beziehung. Und dann schafft es eine Transparenz, wo ich nichts mehr verteidigen muss. Wo ich nicht irgendwie reingehen muss, um irgendwas zu verstärken oder runterzuleugnen. Und dann können wir einander zuhören. Und das war mir, glaube ich, letzten Sonntag das Wichtigste. Dann können wir einander zuhören, dann können wir wahrnehmen und dann müssen wir uns nicht belehren, was denn die richtige Lehre ist. Im theologischen Bereich haben wir das ganz stark, sondern dann hören wir zu, weil der andere eine Ergänzung ist. Und das war so ein wichtiger Punkt einfach. Ich habe gedacht, ich wiederhole es nochmal. Mir hat es gut getan, das nochmal zu wiederholen, die letzten Tage, die wieder Zusammenfassung zu machen. Und ich möchte so kurz ergänzen zum Thema Erlebnisse. Wir haben ja beides. Das eine ist, wir lesen Dinge, wir hören Dinge, wir bekommen in der Schule Dinge gelehrt, über die sozialen Medien hören wir alles Mögliche, aber wir erleben ja auch Dinge. Und das ist manchmal fast der prägende Charakter, wenn wir gewisse Erlebnisse haben. Und dann machen wir, auch wir Christen, machen wir den Fehler, ich sage es mal bewusst so, dass wir ein einmaliges Erlebnis, das ich hatte, auch hier zu einer allgemeingültigen Wahrheit deklarieren. Bei mir war das so, dann habe ich so betet, das musst du auch machen, dann klappt es auch bei dir. Kennt ihr das? Und das ist der Käse, weil dann wird's schwierig. Dann sind wir im Hokuspokus-Fidibus. Dann hast du den Zauberspruch nicht richtig gesprochen und dann kommt Gott nicht zu dem Ergebnis, was er gern will. Und was meinst du? Oder was ich gern will, genau. Wahrscheinlich eher, was ich gern will. Und wenn das dann noch ein einmaliges Erlebnis war, ohne dass es statistisch abgesichert ist, ne, dann haben wir eh ein Problem. Und wisst ihr, zu jeder Art von Heilung in der Bibel, wie sie vorgefunden hat, wenn man da ein Allgemeingut draus macht, gibt es 3 Beispiele, wie es Gott anders gemacht hat. Und das sind nicht nur ich, das sind große geistliche Prediger. Und der John Wimber hat an einem Abend vor 80 Leuten gebetet und es ist nichts passiert. Und am nächsten Abend hat der gleiche John Wimber wieder vor die gleiche Anzahl an Menschen gebetet und fast alle wurden geheilt. Und dann hat ihn, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, wo wir auf der Konferenz waren, Randy Clark heißt er, genau, der war mit dem John Wimber unterwegs und hat ihn gefragt, hey, was soll das? Heute so, morgen so. Und er sagt, weißt du, es ist für mich immer noch der gleiche Gott, ich bin immer noch der gleiche John Wimber, egal ob er heilt oder ob er nicht heilt. Aber lass uns aus nichts, was wir erlebt haben, was Bestimmendes als allgemeingültige Wahrheit machen. Weil das kommt beim anderen ganz oft so rüber, dass es ihn vor den Kopf stößt. Bei mir funktioniert es aber nicht, ich habe es so gemacht wie du. Und dann fühlt sich andere ganz schnell verurteilt, wenn wir mit der Wahrheit aufgrund unserer Erlebnisse auftretet. Und davon möchte ich uns echt bewahren und sensibel machen, dass wir das nicht tun. Dass ich als Geimpfter, ich war 2 Tage daheim, ein bisschen körperliche Müdigkeit gehabt. Andere haben so eine Angst vor der Impfung, da bringt das alles nichts, wenn ich sage, stell dir nicht so an. Jetzt ist euer Herr, ich laufe immer noch nicht als Zombie rum. Ja? Das könnte ich tun. Und meine Frau hat nach der Impfung da vorne die Haare verloren. Gestern war sie beim Friseur, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Oder? Das nützt dir nichts, wenn ich es halt. Danke Ulrike für dein Lachen, das tut gut. Das bringt nichts, wenn ich Nebenwirkungen runterspiele. Und eine Bekannte von der Martina darf sie nicht boostern lassen, weil das zu schlimm ist für ihr Immunsystem. Das bringt nichts, wenn ich meine Erfahrung, halt stellt euch nicht so an. Und genauso unter euch sind Ungeimpfte, ihr habt Corona unterschiedlich erlebt, das bringt auch nichts, wenn ich sage, ah, das war bloß ein kleiner Schnupfer, was stellst du denn so an? Und eine Bekannte von mir vor 3 Wochen, wo ich gegenüber saß, die hat so ziemlich alle Haare verloren, ziemlich viel, war auf Intensivstation, wenn ihr der das sagt, stell dir nicht so an, das ist nicht der, wenn ein Schnupfer, was passiert? Die Wahrheit, weil ich sie erlebt habe, verurteilt andere Menschen. Und das wollte ich nochmal ergänzen, uns einfach sensibel machen. Ich glaube, die Predigt der letzten Sonntag heute ist einfach nur ein sensibel machen, mit welchem Herzen wir auf den anderen zugehen. Ist es ein liebendes und fürsorgendes, verstehendes Herz oder ist ein Baum der Erkenntnisherz von Gut und Böse, weil ich es erlebt habe und ich die Information habe, weiß ich, was die Wahrheit ist. Also stell dir nicht so an und hör mal richtig zu. Ich plädiere dafür, dass wir einander zuhören, ein offenes Herz voreinander haben und möglichst auf irgendwelche Tendenzen verzichtet, die schwierig werden. Weil was passiert? Ich habe nochmal was dabei, so als 2. Ergänzung von heute. Wenn 2 Menschen miteinander verheiratet sind, befreundet sind, egal ob 2 Kumpels oder wenn 2 Gruppierungen auf dieser Welt aufeinandertreffen und jeder bringt so seinen Umgang mit Informationen und Medien mit sich. Und die haben ein unterschiedliches Weltbild, mal völlig egal zu welchem Thema. Dann passiert nämlich eine Beziehungsdynamik. Wenn nämlich der eine beginnt zu übertreiben. Und wir haben ein bekanntes junges Paar, das man gerade ein bisschen begleitet, die haben die Tendenz. Der eine übertreibt dermaßen, wow, ich war schon 100.000 Mal. Ne? So, also auch übertreibe vom Zahlerwert her. Und irgendwie ist es ganz komisch, die andere Person fühlt sich dann praktisch wie getriggert, wie so fast im Zwang, es verharmlosen zu müssen, was der da gerade übertreibt, weil so schlimm war es auch nicht. Ne? Wir haben die Tendenz beim Motorradfahren, meine Frau und ich, wo wir letztes Jahr miteinander gefahren sind, und ich sage, Schatz, wir fahren nicht schnell, Also da bin ich dann eher, das zweite Beispiel, der zuerst mal verharmlost. Also mir fahrt ganz langsam in die Kurve rein und ja, für mich war es auch langsam. Und meine Frau sagt hinterher oder dann durchs Headset, wenn wir das jetzt in den Mikros drin haben, nicht so schnell. Und dann sage ich, das ist doch gar nicht schnell. Doch, das ist schnell. Spürt ihr das so? Auch in eurer Beziehung ab und zu? Oder ist nur bei mir so? Dann hilft es halt mir heute Morgen. Aber immer wenn wir Tendenzen nehmen um unser Weltbild und wenn es die Geschwindigkeit beim Kurvenfahren ist oder ob es zum Corona-Thema ist oder zum Thema Frau, schweige in der Gemeinde, egal so was es ist, soll das Kind im Gottesdienst bleiben oder nicht bleiben? Wir haben so viele Themen, wo Weltbilder aufeinandertreffen, mit Prägungen, mit Ideen, mit Vorstellungen. Und wenn man dann anfängt, diese Tendenz ins Spiel zu bringen, dann schaukelt sich die Kacke hoch. Dann schaukelt sich's echt hoch. Deswegen, ich habe nur eine Lösung. Irgendeiner muss mit dem aufhören. Sag stopp. Stopp, lass uns ehrlich die Sache angucken. Und lass uns aufhören, in diesen Kreislauf reinzugehen. Genau. Und das war so die letzte Folie dann von der Wiederholung. Meine Einladung, den Heiligen Geist wirklich mal einzuladen. Nicht nur zum ich fühle mich wohl, sondern wo habe ich Prägungen in meinem Weltbild, die du erneuern möchtest. Wo habe ich einen persönlichen Filter um mich herum? Wo habe ich Tendenzen in meinem Leben, um immer wieder was zu verteidigen, zu verstärken? Dann verdreht der andere, was auch immer. Heiliger Geist, zeig du mir, beschneide du mich. Und es tut dann manchmal weh, wenn Dinge sichtbar werden in meinem Leben. Sag, okay. Aber diese Ehrlichkeit und das Eingestehen ist der einzige Weg, damit sich auch innerlich in uns was verändert. Und vielleicht haben wir da mal irgendwann tatsächlich mehr Zeit, um uns damit zu beschäftigen. Wir machen ja immer wieder Werbung für ICL, für andere seelsorgerliche Kurse, die es gibt. Wer will, kann man die Sarah fragen, die macht ACI. Manche wissen gar nicht, was sie so nebenberuflich hier alles macht. So viele Leute, die das alle schon besucht haben, bei Sozo war es überall. Hauptsächlich ist es, um Lüge durch Wahrheit zu ersetzen, um eigene Prägungen durch die Prägung Gottes ersetzen zu lassen. Nämlich, dass wir eine Sicht auf die Dinge bekommen, die Gottes Sicht entspricht. Und das war die Einladung. Und dann schaffen wir es vielleicht auch wenn die Weltbilder noch nicht alle gereift und geheilt sind, dass wir dann einen Unfall mit mehreren Personen schildern und dass ein Gesamtbild hervorkommt. Dass wir eine Sache, die wir hier betrachtet, gemeinsam betrachten. Und dass wir, nur wenn ich da unten stehe und das so angucke und dahinter jemand anders steht und es von oben angucke, ich nicht denke, der erzählt einen Scheiß da oben. Das stimmt doch gar nicht. Der hat einfach nur eine andere Perspektive. Und jetzt bin ich auch mal ehrlich heute Morgen, mir hat es immer Angst gemacht, wenn andere eine andere Perspektive hatten wie ich. Dann habe ich mich bedroht gefühlt. Und dann habe ich auch entsprechend reagiert. Und ich möchte uns einladen, im Frieden Gottes zu bleiben und zu sagen, ich sehe 90 Grad und ich bin dankbar für die Schwester oder für den Bruder, der die andere 90 Grad sieht. Und dann wird ein Gesamtbild raus, das uns hilft, eine Orientierung zu haben in einer komplexen, schwierigen Welt. Amen. Und dazu gehört eins, Demut. Und das war Paulus. Und er sagt, mein Wissen und unser Wissen ist Stückwerk. Und mit dem haben wir abgeschlossen letzte Sonntag. Das ist die Haltung, glaube ich, die extrem wichtig ist. Zu sagen, ich weiß nur einen Teil davon. Und mein Weltbild ist nur ein Teil davon. Und wenn es euch zu warm ist, dürft ihr ganz schön die Fenster aufmachen. Ihr kriegt auch fast keine Luft mit Katrin. lieber schön ein bisschen kalt, gell, und frische Luft. Ist zumindest mein Weltbild, seht ihr? In alle Aussagen kommen Weltbilder vor. Das ist krass. Man nimmt das oft nur nicht wahr. Genau, also, das war so die Wiederholung und jetzt gehen wir heute ein bisschen weiter und knüpfen an dieses komplexe Thema des Weltbilds. Und ich habe für mich mal so überlegt, welche große Themen gibt es denn, auf die ich so drauf schaue mit einer inneren Prägung. Und ich habe für mich mal so 5 größere Themen festgestellt und eins davon gucken wir uns heute an, wo das Thema Weltbild eine wichtige Rolle spielt. Das erste Thema ist unsere innere Prägung, unsere Sicht auf Gott selber. Und ich weiß ja, die Karen hat erzählt, sie war jetzt in Uganda. Ich weiß ja genau, was sie für ein Gottesbild haben. Aber wenn so ein Westeuropäer nach Afrika kommt, da treffen völlig unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und deswegen ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen, wie wurde in meiner Familie über Gott gesprochen? Wer war Gott in meiner Familie? Wo bin ich groß geworden? Welche Kirche, Gemeinde? Ist da Gott wirklich Vater? Und da kam Jesus und hat das Weltbild bei den Pharisäern wirklich auf den Kopf gestellt und spricht: Abba, lieber Vater. Also deswegen mache ich euch Mut, beschäftigt euch mit eurem Innern, auch zum Thema Vater, Sohn, Heiliger Geist. Bei manchen Gemeinden taucht der Heilige Geist ja gar nicht auf, weil er da ins Weltbild gar nicht reinpasst. Ja? Bei anderen gibt es nur der Heilige Geist, da ist Gott Vater und anderes gar nicht so wichtig. Wir brauchen ja alles miteinander. Zweites großes Thema, mit dem man sich beschäftigen kann, das ist meine innere Prägung, die Sicht auf mich selbst. Unsere Sicht auf uns, wie sehe ich mich denn? Wie nehme ich mich denn wahr? Mit welchem Blick habe ich auf mich? Ist es ein wohlwollender Blick oder eher ein verurteilender Blick? Auch das alles ist so wichtig, wie unsere Sicht und unsere Wahrnehmung für uns selber ist. Aber auch das machen wir heute nicht. Unsere Sicht auf andere Menschen. Wie hat man in eurer Familie über den Nachbar geschwätzt? War ganz praktisch. Oh, guck mal, die da drüber, was sie wieder für Auto fahren, guck mal, wieder viel Geld und blablabla. Und die verlorene Welt raus in Gemeinde. Wie spricht man in Gemeinde über die Welt, über die böse, sündhafte Welt, über die, wie spricht man, wie denken wir über andere Menschen? Über Brüder und Schwestern, aber auch über Menschen in der Welt draußen. Da sind wir alle so unterschiedlich geprägt. Und es ist gut, sich damit zu beschäftigen. Aber auch das tun wir heute nicht. Und wir gucken heute auch nicht auf so diese Gesamtsicht von Gesellschaft, Politik, Weltgeschehen, was gerade passiert. Hochinteressant. Vielleicht müsst ihr dazu mal einen eigenen Abend machen, was jetzt gerade so weltgeschichtlich passiert. Welches Weltbild hat jeder Einzelne auf das Weltgeschehen gerade? Auch ein ganz unterschiedliches, gell? Und genau darin ist so wichtig, dass man sich ergänzt und vielleicht Dinge wahrnimmt, die man bislang gar nicht gesehen hat. Ja. Auch Bildung, Politik, so. Auch das gehört mit dazu. Aber auch das machen wir heute nicht. Sondern wir machen heute Folgendes. Wir gucken heute auf unsere Sicht auf diesen geistlichen Feind. Und das hört sich jetzt so, ich habe noch geistlich mit reingenommen, weil sonst kann es gerade irgendwie in den falschen Hals kommen. Wir gucken mal heute auf dieses ominöse, böse Wesen, das in der Bibel mit Teufel beschrieben ist, mit dem wir konfrontiert sind, das auch in der Welt sein Unwesen treibt. Und dazu ist unheimlich wichtig, welches Weltbild habe ich denn? Ist hinter jedem Stein ein Dämon oder gibt es ihn gar nicht? Wir finden in Gemeinden alles. Also wo ich groß geworden bin, in der Kirchengemeinde in Epphausen, hat man weder über den Heiligen Geist groß gesprochen, noch über irgendwelche Exorzismen, über Dämonen austreiben, über so ganz komische, schwierige Dinge, die da passieren in Gemeinden. Der eine fliege zu und schreie auf dem Boot, und was passiert denn hier? Damit wollte ich 30 Jahre überhaupt nichts zu tun haben. Und gleichzeitig ist die Bibel voll davon, wenn man den Dienst von Jesus reinguckt. Und was ist denn die richtige Sicht auf diesen geistlichen Feind? Aber vielleicht ist dein Feind auch ein Problem. Vielleicht ist dein Feind auch eine Krankheit momentan, wo man sagt, da steckt auch was Geistliches dahinter. Deswegen möchte ich es nicht beschränken nur auf den Teufel, aber im Endeffekt ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur, wie ich Gott sehe, mich und andere, sondern wie ich mit diesem Bösen in dieser Welt umgehe, wo Jesus den Namen genannt hat. Das ist Satanas. Das ist Luzifer, das ist genau der, der immer noch wütet. Aber welche Rolle hat er denn? Und was ist die richtige Sicht darauf? Das soll uns heute beschäftigen. Und irgendwie bin ich deswegen draufgekommen, weil ich letzten Sonntag schon so ganz am Ende ein paar Bibelverse hatte, wo es um geöffnete Augen ging. Dass uns Gott die Augen öffnet, um die Dinge so zu sehen, wie er sie sieht. Und da war ein Vers dabei von einer richtig coolen Story und in die steige ich mal ein. Da ging es nämlich um eine Stadtbelagerung. Da war das feindliche Heer außer rum und hat die Stadt belagert. Und in dieser belagerten Stadt, da war der Prophet Elisa und sein Diener Gehasi mittendrin. Die waren dort beim König und waren aber mit eingekesselt. Und genau in die Situation rein lesen wir uns folgenden Text heute Morgen. Dieser König sandte er hin, Rosse und Wagen. Und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und die Diener des Mannes Gottes und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach: fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Und die Geschichte ist einfach nur genial. Die geht noch weiter, da kommt dann noch, also lest es mal heute Mittag, vielleicht auch mit euren Kids durch, voll der Hammer, 2. Könige 6. Da ging es hinterher nicht nur um diese geistlichen Augen, sondern die haben dann ihre natürliche Auge, war plötzlich blind, und der Sieg war ein ganz ominöser und richtig gute Geschichte. Aber hier waren wir letzten Sonntag und ist mir heute ein Punkt wichtig, weil da ging es tatsächlich um einen Feind. Da ging es tatsächlich um eine Belagerung. Das war eine total reale Gefahr hier drin. Und der Diener ist morgens aufgestanden, wahrscheinlich im Gehorsam, und sieht, ach du Scheibe, die komplette Stadt ist umlagert. Und irgendwie berührt uns das gerade, weil das gerade überall passiert, ein paar Kilometer weiter östlich. Und er hat sich wahrscheinlich in die Hose gemacht. Und der Elisa, der hat irgendwie einen Blick in diese geistliche Welt gehabt, und das haut mich um. Der hat gesehen, was schon da war, was Gehasi nicht sah. Und das ist der Schlüssel in der Geschichte drin. Und mich hat auch die Geschichte bewegt, weil ich sie in einem Buch wiedergefunden habe. Und das ist eines meiner Buchschätze über viele Jahrzehnte hinweg, das ich immer mal wieder und immer mal wieder lese. Das ist von einem ganz tollen Seelsorger, der bei der Ignis-Klinik lang beschäftigt war, lang dort Kurse gehalten hat, der Carsten Wagner. Und in diesem Buch schreibt er Folgendes zu dieser Geschichte, und das lese ich uns vor, weil ich mich da nicht mit fremden Federn schmücken will, und außerdem hat er so gute Formulierungen, der das meinem Schwäbisch bloß versauert. Was schreibt der Carsten Wagner zu der Geschichte? Hört mal zu. Wir sind hier Zeugen eines der barmherzigsten und humorvollsten Siege im ganzen Alten Testament. Also deswegen lest mal den Sieg voll fertig heute Mittag, dass ihr wisst, wie das zustande kam. Jetzt, was aber ist die Grundlage dieses Sieges? Es sind geöffnete Augen, um zu sehen. Wir begegnen hier zwei Männern, Elisa und sein Diener Gehasi. Elisa steht im Angesicht der Bedrohung auf einem Fundament von Wahrheit. Er sieht, was Gott sieht. Er sieht, dass die, die mit ihm sind, viel mehr sind als die, die gegen ihn sind. Er ruht im vorbereiteten Sieg Gottes. Und auf dieser Grundlage kann er dem Feind mit großem Frieden und großer Vollmacht entgegentreten. Das mal zum Elisa. Er sieht, was Gott sieht. Er hat die Engel, diese himmlische Heerscharen gesehen und war deshalb im Frieden. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Botschaft für uns heute, dass wir sehen, was Gott sieht. Und dass wir im Frieden Gottes sind, dass er das Weltgeschehen in der Hand hält. Anders zunächst sein Diener Gehasi. Ihm fehlt diese Grundlage, er ist geistlich blind. Welche Möglichkeit hatte er in diesem Zustand gehabt? Nun, er hätte sich verstecken können, in der Hoffnung, vom Feind nicht gefunden zu werden. Oder er hätte ein Schwert nehmen und in die völlig aussichtslose Konfrontation gehen können. Er hätte sogar auf die Knie gehen und Gott bitten können, Hilfe zu schicken, ohne zu verstehen, dass diese Hilfe längst da war. Was immer er auch getan hätte, ohne das Fundament der Wahrheit hätte ihm jegliche Grundlage zu einer siegreichen Auseinandersetzung gefehlt. Und es kommt ein wichtiger Satz, mit dem schließe ich den Teil. Und so betet Elisa zunächst nicht um Veränderung der Situation, sondern um den Schlüssel zur Wahrheit Gottes über der Situation. Er bittet um geöffnete Augen. Ich lese es nochmal, und vielleicht ist es echt ein Schlüssel, dass wir ab heute anders beten miteinander. Ich habe es für mich heute Morgen beim nochmal durchlesen, habe ich gedacht, ich möchte anders beten. Was schreibt der Carsten? Nochmal. Und so betet Elisa zunächst nicht um Veränderung der Situation, sondern um den Schlüssel zur Wahrheit Gottes über der Situation. Und als er verstanden hat, wie Gott die Situation sieht und er über die Situation anders denkt, dann konnte er auch ganz anders agieren. Und ich, manchmal denke ich, ich bin wie Paulus, also schreibt, ich schlage manchmal wild durch die Luft und hau rum und Teufel weg und darum nächst und Gott und jenes und hau da rein und habe überhaupt keinen Überblick, wie das Schlachtfeld gerade aussieht, oder? Ja, das ist wie wenn ich blind Skifische runterfahren sehe, die buckeln nicht, dann haut es auf die Schnauze, mich wundert es nicht, warum. Und deshalb ist dieses Gebet zuallererst so wichtig: Herr, öffne uns die Augen, dass wir dann mit geöffneten Augen ganz anders agieren können, mal egal wie. Und deshalb bittet Elisa um geöffnete Augen. Genau, und deswegen das Lied, letzten Sonntag, der Band hat sich schon umgeschwungen, wo wir dann gesungen haben: Herr, öffne du uns die Augen. Herr, öffne du uns das Herz. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Macht, leuchtend, erhoben und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Kraft. Wir singen heilig, heilig, heilig. Und wir haben natürlich offene Augen. Der eine oder andere braucht ein Augebet, ne, dass man keine Brille mehr braucht oder andere Dinge. Aber hier geht es um die Augen des Herzens. Und dann haben wir uns auch letzten Sonntag kurz den Bibelvers von Paulus angeschaut, im Kolosser, im Epheserbrief, sorry, und den lesen wir heute nochmal miteinander, in seiner ganzen Fülle. Das ist der Knaller, der Vers. Und Paulus bittet hier Gott für die Gemeinde in Ephesus und auch für uns: Gott, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, und was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Kreuz war, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Boah, Paulus. Was macht hier Paulus? Er macht hier kein Pamphlet, er bittet einfach nur um geöffnete Augen, dass die Ephes und dass wir sehen, was bereits da ist. Dass Jesus bereits in uns lebt, dass die Liebe ausgegossen ist in unser Herz. Vermutlich meint der Reinhard Hirtl auch das mit Gott Fakten, dass wir nämlich uns darüber Gedanken machen, dass wir gesegnet sind, was uns alles zur Verfügung steht, dass Christus in uns wirkt mit seiner Kraft und Macht, die überschwänglich ist. Das ist ja ein Feuerwerk an einem Ruhm Gottes. Und er sagt: Hey, öffne ihnen die Augen, dass sie sehen, was bereits da ist. Und wenn wir sehen, was bereits da ist, dann können wir ganz anders zu beten beginnen. Dann sind wir ermutigt. Dann gehen wir rein in einer geistlichen Kraft, die nicht mehr auf meinem Wildschlag, ich bin in Panikmodus bin, sondern in einem Bewusstsein der Größe Gottes, in einem Bewusstsein der Macht Gottes. Wie überwältigend groß die Kraft, und zwar in uns ist. Boah. Und es gibt ein ganz anderes Standing, um einem Feind, und wenn es der Teufel persönlich ist, gegenüberzutreten. Weil ich weiß, nicht mehr ich bin es, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr der ängstliche Peter muss jetzt aufs Schlachtfeld ziehen und irgendwie da einen Kampf ausführen, und das geht ja sowieso schief, oder? Sondern ich mache mir bewusst, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der Jesus Christus, und das sagt er, unter uns, auch unter uns in der Gemeindefamilie der offenen Tür am Werk ist. Boah. Also auch Epheser, lohnt sich vielleicht gegen später zu lesen, wenn es draußen nicht mehr ganz so schön ist. Oder auf der Raspe in einem Café, gell? Und dann kam ja noch eine zweite Geschichte heute. Beim Vorbereiten, nicht heute, die Woche. Wo ich gedacht habe, auch im Alten Testament. Geschichte, die meisten von uns kennen hier. Eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe, ich mache mal auf, wenn sie drei verschiedene Ausgänge hätte. Und zwar eine Geschichte von dem Hirtenjungen David, wenn er auf den Feind auf dem Feld mit drei ganz unterschiedlichen Weltbildern getroffen wäre. Nämlich das Weltbild, wie David den Feind auf dem Heer sieht, auf diesem Feld sieht. Und ich habe gedacht, ich mache mal drei Möglichkeiten, wie diese Geschichte hätte ausgehen können, anhand von drei ganz unterschiedlichen Weltbildern mit verschiedenen Sichten auf den Feind. Und das war ja ein physisch realer, aber auch ein geistlicher Feind. Ihr müsst wissen, warum sind die Kämpfe im Alten Testament immer so brutal und warum gibt es sie überhaupt? Gibt es mehrere Aspekte. Ein Aspekt ist immer, dass das Volk, das gewinnt, auch deren Religion und deren Gott der herrschende Gott ist. Das muss man einfach wissen, warum im Alten Testament manchmal so Dinge so sind. Und deswegen war der Kampf gegen die Philister nicht nur ein physischer Landkampf, sondern auch immer mit einer geistlichen Komponente. Sehen wir gleich. So. Ich bin jetzt nicht der kreative Geschichtsschreiber gewesen, aber ich lese uns mal drei mögliche Bibelübersetzungen vor, wovon es nur eine davon gibt. aber mal einfach drei Möglichkeiten angucken. Und ich beginne immer mit diesem Wort, als David ins Zeltlager des Königs kam. Also ich spare mir so die ganze Vorgeschichte, wir sind so mittendrin. David ist da, wie auch immer, in das Zelt vom König reingekommen und steht da jetzt. Da draußen ist irgendwie so das Philistervolk und irgendwie macht die Kunde von einem Goliath, dem Riesen, so die Runde in dem Volk Israel. Geschichte Nummer 1. Als David ins Zeltlager des Königs kam, hörte er die Geschichten eines Riesen mit Namen Goliath. Als David diese Geschichten hörte, erwiderte er, wer erfindet denn solche Geschichten von einem Riesen? Wer glaubt denn so einen Schwachsinn? Jetzt merkt ihr schon, das ist nicht die wirkliche Bibelübersetzung. Und als David diese Geschichte hörte und den Riesen leugnete, den gibt es nämlich gar nicht, ging er aufs Feld, völlig unvorbereitet und wurde von Goliath erschlagen. Geschichte Nummer 1. Geschichte Nummer 2. Als David ins Zeltlager des Königs kam, hörte er die Geschichten eines Riesen mit Namen Goliath. Als er diese Geschichten hörte, graute es ihm und die Angst überkam ihn. Er rannte so schnell er konnte nach Hause zu seinem Vater und zu seinen Schafen und versteckte sich. Niemand im Volk Israel traute sich gegen Goliath zu kämpfen und sie verloren die Schlacht. Übersetzung Nummer 2. Ihr vermisst noch eine, ich weiß. Dritte Möglichkeit. Als David ins Zeltlager des Königs kam, hörte er die Geschichten eines Riesen mit Namen Goliath. Trotz der realen Gefahr dieses mächtigen Kriegers besann sich David auf Gottes Größe, bereitete sich geistlich und körperlich vor und zog aufs Schlachtfeld. Und jetzt kommt die Wirklichkeit. Und Goliath sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich mir überantworten. Ihr seht schon, die erste beide sind rot. Ne? Bang, bang, Fehler. War jetzt auch nicht sonderlich kreativ. Und trotzdem wäre es möglich gewesen. Wenn ich mein Leben anschaue, stehe ich immer vor dieser Wahl. 1, 2 oder 3. Du musst dich entscheiden. Verstecken, wegrennen, naiv, ignorieren, überheblich, gar nicht wahrnehmen. Oder heißt Glaube nicht letztendlich, mir der realen Bewusstsein, der realen Gefahr Bewusstsein, die der Feind heute noch hat, und im Glaube sie zu überwinden. Wisst ihr, Glaube heißt nicht, die reale Gefahr herunterzuspielen. Weil wenn ich sie runterspiele, dann brauchst Gott nicht. Wenn ich Gefahr runterspiele, dann brauche ich kein Wunder. Wenn ich Krankheit erniedere, die gibt es ja gar nicht, das ist ja gar nicht, dann brauche ich kein Wunder von mich. Wenn ich Nebenwirkungen runterspiele, dann brauche ich nicht Glaube, wenn ich mir die Spritz geben lasse. Und umgekehrt, egal was es ist, wenn ich die Dinge runterspiele, dann brauchst Gott nicht da drin. Und deshalb heißt Glaube für mich, ich bin mir der realen Gefahr bewusst und ich trete ihr entgegen, nämlich im Glauben auf die Größe Gottes. Und das ist das, was David gemacht hat. Er hat weder ausgeblendet, noch hat er irgendwie Angst davor gehabt. Und das ermutigt uns doch, oder? Und ich glaube, dass der Geist, der in David lebt, auch in uns lebt heute Morgen. Und mir sind noch die 5 Steine wichtig. David ging nicht unvorbereitet raus. Aber ich kann mir vorstellen, für jeden sind diese 5 Steine ganz andere Steine. Vielleicht ist dem einen die Bibel so extrem wichtig, um einer Gefahr zu begegnen. Der andere macht lieber Stille eine halbe Stunde und besinnt sich auf Gottes Größe. Der nächste hört Power-Lobpreis, dass alles zu spät ist, der ganze Tag, um sich vorzubereiten. Und wisst ihr, auch hier laufen Gefahr, dass wir unseren Stein, mit dem ihr Goliath erschlaget, am anderen aufs Auge drücken, dass es auch sein Stein wird. Wie kannst du dich so vorbereiten? Also ich mache das immer so. Aber darin liegt auch die Chance der Ergänzung, dass wir sehen, wir gehen alle mit unterschiedlichen Steinen in der Schleuder auf das Feld raus. Und lass uns auch da drin die Ergänzung sehen. Das Wichtige ist, dass wir Glauben haben, dass Gott darin wirksam ist. Das ist für mich das Entscheidende und das Wichtige. Genau. Okay. Ich schließe die Predigt, indem ich nochmal den Carsten Wagner zu Wort kommen lasse, wo es nochmal um das Thema die Sicht auf den Feind geht. Das ist ja heute so der Schwerpunkt: geöffnete Augen und die Sicht für den Feind. Der Carsten schreibt hier: ein weiteres Schlachtfeld ist unsere Sicht für den Feind. Und er fasst jetzt nochmal die Davids-Geschichte gut zusammen. Auch hier brauchen wir den Schlüssel der geöffneten Augen. Denn ohne eine angemessene Sicht fangen wir entweder an, den Gegner zu unterschätzen oder zu überschätzen. Dort, wo wir Satan oder einer Krankheit, einer Herausforderung für schwächer halten, als er ist, bis hin zur Leugnung seiner Existenz, werden wir uns weder vorbereiten noch schützen. Wir werden den Angriffen ausgeliefert sein und sie dem Einzigen zuschreiben, der dann noch für uns sichtbar ist, für Gott selbst. Wo wir Satan hingegen überschätzen, bis dahin, dass er gesehen wird, wo er gar nicht ist, werden wir anfangen, blinde und uneffektive Luftschläge durchzuführen oder uns von Einschüchterungen und Angst lähmen lassen. Während der Feind beide Fehlhaltungen liebt und fördert, das Unterschätzen oder Überschätzen, führt uns der Heilige Geist auch hier in die Wahrheit. Geistlicher Kampf beginnt also nicht in dem Moment, wo wir dem Feind auf dem Schlachtfeld gegenübertreten, sondern im Vorfeld, in unseren Gedanken, mit dem Kampf um unsere innere Sicht, Klammer auf, unser inneres Weltbild, für dieses Schlachtfeld, unserer Sicht auf den Feind. Hier finden wir den wahren Anfang für Sieg und Niederlage. Amen. Ihr Lobpreiser dürft mal nach vorne kommen. Ich würde mit dem Gebet schließen, was ich vorher schon aufgeführt habe, nämlich das Gebet aus dem Epheserbrief. Und ich habe das ein bisschen umgeschrieben als ein Gebet für uns, dass nicht Paulus für eine irgendwo Gemeinde betet, sondern dass man uns eins macht in dem Gebet für geöffnete Augen. Und lasst euch von da vorne nicht ablenken, sondern schließt mal eure äußeren Augen und öffnet die inneren Augen. Ja, Vater, ich bete darum, dass du, Gott, du Vater unseres Herrn Jesus Christus, du Vater, dem alle Macht und alle Herrlichkeit gehört, dass du uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibst, damit wir dich immer besser kennenlernen. Vater, öffne uns die Augen unseres Herzens, damit wir erkennen, was für eine Hoffnung Gott uns gegeben hat, als er uns berief, und was für ein reiches und wunderbares Erbe du für uns bereithältst, die wir zu deinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft du in uns lebst, den Glaubenden, mit welcher Macht du in unserem Werk bist. Dazu öffne uns die Augen, dass es die gewaltige selbe Stärke ist, mit der du, Vater, am Werk warst, als du Jesus von den Toten auferweckt hast, als du ihm in deiner himmlischen Welt den Ehrenplatz an deiner Seite gabst. Dafür öffne uns, Vater, die Augen, dass wir sehen, dass Christus hoch über allen Mächten und Gewalten steht, hoch über allem steht, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Dazu öffne uns die Augen. Öffne uns die Augen, dass wir sehen, dass er herrscht über alles, was Rang und Namen auf dieser Welt hat. Und nicht nur in dieser Welt, sondern dass er herrscht auch in der künftigen Welt. Und dass wir sehen mit offenen Augen, dass du, Vater, diesem Jesus, unserem Freund und Retter, alles unter seine Füße gelegt hast. Und dass du ihn, den Herrscher, über das ganze Universum auch zum Haupt der Gemeinde gemacht hast. Dazu öffne uns die Augen, dass wir erkennen, dass wir sein Leib sind, dass wir erkennen, dass du in uns mit deiner ganzen Fülle lebst und dass du alles in uns und um uns mit deiner Gegenwart erfüllst. Darum bitten wir dich im Namen Jesu, Vater. Amen.